Der BVB verliert mit einer Notelf, vor allem mit einer unerfahrenen Defensive gegen Leverkusen und das Minimalziel aus den Augen. Welche Kritik muss sich Şahin gefallen lassen? Außerdem, die Dortmunder haben einige interessante Namen auf dem Transferwunschzettel. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche. Wir grüßen euch an einem Montagnachmittag. Wenn man aus dem Fenster schaut hier in meinem kleinen Büro, dann muss ich sagen, ja, es ist ein schöner, klarer Wintertag. Aber wie wir alle wissen, Winter ist auch Grippezeit. Und deshalb, aus gegebenem Anlass, die wichtigste Frage mal zunächst an meine bessere Hälfte. Hallo Manni Sedelbauer, ich hoffe, du bist fit, du bist einsatzbereit für diese Ausgabe der Dortmund-Woche zumindest.
Hi Olli, hallo an euch da draußen. Ja, ich bin auf jeden Fall, ich stehe auf jeden Fall auf dem Spielfeld, sagen wir es so. Bis gestern, muss ich sagen, ging es mir sehr, sehr gut. Und bin dann heute Morgen mit so ganz leichtem Halskratzen aufgewacht und dachte mir, das kann doch nicht sein. Da bist du einmal hier bei den Dortmundern am Wochenende und hast auch die Seuche. Nein, Quatsch. Also so schlimm ist es nicht. Ich wirke mit Ingwertee und Zitrone ganz, ganz viel dagegen und hoffe, dass das jetzt heute nur so ein kleiner Vormittagsdurchhänger ist zum Start in die Woche und hoffe, dass es dann ab morgen wieder besser geht. Wie sieht's denn bei dir aus?
Danke, soweit eigentlich alles gut. Also leichte Erkältungssymptome, aber ich meine, das gehört bei mir irgendwie ein bisschen dazu. Aber ich bin von einer Virusgrippe weit entfernt, toi toi toi, habe mich also auch nicht bei den Dortmunder Borussen angesteckt. Ja, aber die Personalsituation, die ist natürlich etwas, was wir versuchen ein wenig zu beleuchten in dieser Ausgabe, genauso wie die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Manni, ich schlag vor, wir gehen mal chronologisch vor. Also ich kann mich noch gut erinnern, wenn ich jetzt eine knappe Woche zurückdenke, da sind wir beide in Dortmund-Brakel gewesen und da haben wir erlebt, einen Cheftrainer Nuri Şahin, der sehr optimistisch und sehr zuversichtlich vorausgeblickt hat auf das erste Spiel im Kalenderjahr 2025 gegen Bayer Leverkusen, der deshalb sehr optimistisch war, weil zu dem Zeitpunkt, und das ist ja wirklich, das ist ja irre, das ist ja Wahnsinn, Spiel war am Freitag und die Pressekonferenz, als wir beide in Brakel vor Ort waren, die war am Mittwoch. Und am Mittwoch war er deshalb so optimistisch, weil er sagte, ja, unsere Personalsituation, die hat sich gegenüber dem Ende des vergangenen Jahres dann doch gebessert. Er hätte bis dahin gut trainieren können mit ausreichend Spielern auf dem Trainingsplatz in Brakel. Naja, und dann kam es ganz anders. Dann verging wahrscheinlich kaum eine Stunde, in der es nicht eine neue personelle Hiobsbotschaft gegeben hat mit dem einen Spieler nach dem anderen, der dann sozusagen die Segel gestrichen hat, weil es einfach nicht ging aufgrund dieser Virusgrippe, die da rund geht. Das war schon brutal, als man dann am Freitag ins Stadion gekommen ist und man hat dann die Aufstellung gesehen. Also da musste man sich ja, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich jedenfalls musste mir verwundert die Augen reiben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich erstmal denke ich, er hat nicht auf Holz geklopft, als er das gesagt hat, weil das ist doch immer so. Also ich bin jetzt nicht großarbeitsjurisch, aber wenn ich so etwas äußere oder gerade wenn es so um eigene Gesundheit und so geht, dann klopfe ich doch immer dreimal auf Holz. Also so bin ich dann schon. Und er hat es scheinbar nicht gemacht und hat so ein bisschen verschrien. Die Spieler, die dort gegen Leverkusen ausgefallen sind und ja auch weiterhin drohen auszufallen, denen ging es offenbar auch wirklich richtig, richtig schlecht. Ich war genauso überrascht natürlich von der Aufstellung wie du. Auf der anderen Seite, so viele Optionen gab es ja auch nicht. Ne? Ich hätte dann vielleicht damit gerechnet, dass vielleicht Felix Metscher dann in die Innenverteidigung rückt und sozusagen so ein bisschen Erfahrung aus der Zentrale mitbringt und so weiter. Und dann hattest du eben eine Aufstellung mit Jan Couto auf der rechten Seite. Das war wahrscheinlich noch so das Normalste. Mit Julian Riasson, der ja wirklich eigentlich alles spielen kann. Er ist ja ein sogenannter Hybridspieler, Olli, wie wir gelernt haben. Aber vielleicht nicht ganz so gut im Zentrum aufgestellt ist. Und dann noch mit Yannick Lührs, einen, der eigentlich hauptsächlich U23 spielt und auch bei Almuguera Kabar, muss man sagen, mit seinen 18 Jahren hatte auch schon noch ein bisschen Entwicklung vor sich und er war auch angeschlagen. Ne? Das hat Nuri Sahin auch betont, dass das so einer war. Normalerweise nimmst du den auch gar nicht mit, weil er eben angeschlagen war, aber es blieb ihm einfach nichts anderes über, als dann sogar auch noch von Anfang an zu spielen, gegen Nathan Teller, gegen Patrick Schick, dann auch Florian Wirtz. Und also ich sag mal so, um es milde auszudrücken, diese Aufstellung, also das hat man im Spiel der Dortmunder schon deutlich ansehen können, dass da viel Qualität auch fehlt und natürlich auch viel Erfahrung.
Ja, natürlich. Und wie gesagt, es sind einige dabei gewesen, denen man einfach mit Fug und Recht mildernde Umstände einräumen muss. Du hast die Namen schon genannt, Yannick Lührs beispielsweise oder auch Kabar, den merkte man an, dass das, sagen wir mal, für sie nicht ganz so einfach war, zumal es ja auch gegen einen Gegner ging, der jetzt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, nicht gerade zur Laufkundschaft in der Fußball-Bundesliga zählt. Bayer Leverkusen, ja, gerade gegen Ende des vergangenen Kalenderjahres wieder richtig in Schwung gekommen, und natürlich auch eine Mannschaft mit einem sehr, sehr cleveren Trainer, der genau gewusst hat, was in Dortmund derzeit los ist und der auch genau wusste, selbst unabhängig von dieser aktuell zugespitzten Personalsituation beim BVB, was die Schwächen von Borussia Dortmund sind. Also ich habe anschließend mit mehreren Leverkusener Spielern geredet, unter anderem mit Nathan Teller, der gesagt hat, ja, der Trainer hat uns schon gesagt, die Dortmunder lassen relativ viel Platz auf den Flügeln. Das heißt, es ist eigentlich ideal, um Konterfußball aufzuziehen. Und genauso ist es dann ja auch gekommen. Also das waren ja gleich richtige kalte Duschen, die der BVB da zu Beginn hat über sich ergehen lassen müssen. Diese ganz, ganz frühe Führung für Bayer durch Teller, ich weiß gar nicht, 25 oder 26 Sekunden. Und wenn du natürlich weißt, du musst dich schon allein aufgrund der personellen Besetzung nach der Decke strecken und kriegst dann so einen Nackenschlag gleich zu Beginn verpasst, dann wird's natürlich umso schwieriger. Man kann jetzt natürlich darüber debattieren, ob die Fehler, die da gemacht worden sind von Borussia Dortmund, selbst in dieser personellen Besetzung, die schon auch irgendwo nicht ganz zu Unrecht als Alibi herangezogen werden kann, ob diese Fehler, die dann passiert sind, nicht trotzdem, naja, ich sag mal, irgendwo vermeidbar waren. Also vermeidbar wären sie mit Sicherheit gewesen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber nehmen wir doch mal zum Beispiel die Rolle von Ian Couto. Das ist ja jetzt kein völlig unerfahrener Spieler. Sicherlich erst ein Neuzugang bei Borussia Dortmund. Und wir haben es oft genug erlebt, dass neue Spieler sich erstmal reingewöhnen müssen. Noch dazu, wenn sie aus einer anderen Liga kommen. Aber was er gespielt hat auf der rechten Seite, das fand ich defensiv gesehen schon ja desaströs eigentlich.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich habe ja schon gesagt, also er war der Einzige in dieser Abwehrkette, der eigentlich weiß, wie es geht auf seiner rechten Abwehrseite. Und dass du dann.
Das ist seine Stammposition.
Ja, genau. Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, ne, Olli, der wurde im Sommer, als ich weiß, man darf immer nicht die Erwartungen zu hoch hängen, du hast es angesprochen, neue Liga, neues Land, Umfeld und so weiter, alles bestimmt ganz schwierig. Trotzdem galt er so ein bisschen so als Marzen-Nachfolger, das hat man so ein bisschen sich ja erhofft von ihm. Und dann ist ja auch relativ schnell diese Kaufpflicht gegriffen, wo du dann irgendwie knapp unter 30 Millionen Euro ausgibst und dann erwartest du natürlich was. Und du hast angesprochen, desaströs, Olli, da gehe ich absolut mit. Also dieses erste Tor, da habe ich gar kein Verständnis für, dass du den Ball so kurz klärst. Du rückst auf, du willst sofort anschieben, du wolltest ja auch mutig spielen und spielst dann den Leverkusenern den Ball so in diese Gegenbewegung. Und dann muss ich auch sagen, dieses erste Gegentor ist dann so auch, wie das dann fällt, auch dann gar nicht mehr, finde ich zumindest, zu verteidigen. Also du rückst so schnell auf, du gehst natürlich nicht davon aus, dass er den Ball so kurz klärt und du dann wieder auf einmal kehrt machen musst. Teller macht es dann natürlich auch überragend, knallt den Ball da in den Winkel mit so einem leichten Drall sogar noch. Aber ja, das, was er aktuell spielt, ist schon sehr, sehr überschaubar. Er tut sich weiterhin schwer und so ein Auftritt gibt ihm natürlich auch kein Selbstvertrauen. Wie willst du aus so einem ja, fast schon so ein bisschen vorm Tief auch rauskommen, ne? Du weißt, du bist irgendwie, du stehst im Fokus, weil du einfach noch nicht so richtig angekommen bist, noch nicht überzeugt hast. Klar, im Training versuchst du Gas zu geben, dir das da irgendwie zu holen, aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn jetzt die Abwehrspieler vielleicht jetzt noch nicht gegen Kiel, aber dann gegen Frankfurt am Freitag zurückkommen, dann würde er auch automatisch wieder rausrotieren. Also er schafft es ja auch gar nicht, irgendwie einen Eindruck zu hinterlassen, oder? Wie siehst du es?
Ja, definitiv. Also dem ist fast nichts hinzuzufügen. Und das ist natürlich, wie gesagt, auch wenn man sich immer vergegenwärtigen muss, dass Spieler eine gewisse Anlaufzeit, gerade wenn sie in einer neuen Liga jetzt spielen, brauchen, ist das schon sehr, sehr dürftig, was er da abliefert. Und was ich gerade vor dem Hintergrund nicht verstehe bei ihm, wenn ich doch weiß, oh, es läuft doch nicht so gut, die Umstellung fällt mir offenbar schwerer, als ich das vielleicht auch gedacht habe, dann sehe ich doch dazu, dass ich zunächst mal versuche, um mir selbst auch ein bisschen Sicherheit zu verschaffen, meine Fehlerquote zu minimieren.
Ja,
es gab für mich keinerlei Notwendigkeit, diesen Ball da in Anführungsstrichen so zu klären, wie er es dann gemacht hat. Danot spiele ich etwas länger raus und verschaffe mir und meinen Mannschaftskollegen, ich meine, dieses Bewusstsein müsste ja auch bei ihm vorhanden sein, dann mal die Gelegenheit, sich wieder neu zu formieren. Zumal man ja auch sagen muss, also das soll jetzt kein reines Kuto-Bashing werden in dieser Folge, aber man muss natürlich auch sagen, dass vor dem 0-2 dann nach 8 Minuten es ja erneut so war, dass der Hauptknackpunkt bei den Dortmundern auf der rechten Abwehrseite gelegen hat, nämlich auf seiner Seite. Da kann man sicherlich auch die Frage stellen, ist dann innen auch alles richtig gelaufen? Ich kann die Antwort vorwegnehmen, mit Sicherheit nicht, aber so wie dieses Tor entstanden ist, das zeigte für mich eindeutig, dass das Leverkusen, dass Xabi Alonso auf die Schwächen des BVB da gesetzt hat, weil er halt wusste, die Außenverteidiger rücken relativ weit raus und Bayer von Anfang an auf diesen Konterfußball da gesetzt hat. Also ich meine, das gab ja auch zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit völlig abstruse Statistiken sagen wir mal, 17% Ballbesitz für Leverkusen und gleichzeitig führte die Mannschaft also bis zum Anschlusstreffer durch Jamie Gittens ja mit 2-0. Und Manni, was mich mal interessieren würde, anschließend hat Nuri Sahin in der Pressekonferenz ja gesagt, uns war bewusst, dass unsere Personalsituation, ich sag's mal, suboptimal ist sinngemäß, aber wir wollten trotzdem mutig spielen. Wir wollten trotzdem nach vorne spielen. Wir wollten auch Kontrolle haben über das Spiel. Hatte der BVB auch, wenn auch
Ballbesitz,
weitgehend in Ballbesitz, aber die Kontrolle beschränkte sich dann ja tatsächlich nur auf diese Räume im Mittelfeld, wenn Bayer jetzt nicht gepresst hatte. Das ist alles sicherlich richtig gewesen. Nur wäre es nicht vielleicht etwas sinnvoller gewesen, in Anbetracht der Gesamtumstände, sich von diesem ja ganz auf Dominanz und Kontrolle ausgerichteten Matchplan zu verabschieden und stattdessen vielleicht selber etwas verhaltener, etwas vorsichtiger zu agieren?
Ja, im Nachhinein, Olli, gibt es da nur eine Antwort. Ja, jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich glaube, bei Nuri Sahin schwingt da ein bisschen so dieses Real Madrid-Trauma ein bisschen mit, wo man eben dann nicht mutig war und dann wurde das bestraft und hat ihn so ein bisschen zum Sündenbock gemacht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das immer noch so in seinen Köpfen ist. Und ich meine, diese Art, diese Herangehensweise zu sagen, ey, wir vertrauen auf unsere eigenen Qualitäten, auf unsere Stärken, wir können eigentlich mit jedem Gegner, wenn wir gut unterwegs sind, mithalten und dann eben mutig sein und wir ziehen das durch, egal was kommt, finde ich ja irgendwie schon beachtlich. Auf der anderen Seite musst du halt dich dann schon fragen, wenn du eben, wir haben die Abwehrreihe angesprochen, sowas auf dem Platz dann aufbietest, ob es dann vielleicht nicht einfach schlauer ist, einfach mal Leverkusen kommen zu lassen, weil Leverkusen, auch wenn sie sich jetzt echt wieder gut gefangen haben, die haben jetzt in dieser Bundesliga-Saison, was ich gesehen habe, auch nicht jeden Gegner komplett an die Wand gespielt. Da war vielleicht das Freiburg-Spiel, was sehr überzeugend war und bestimmt auch noch andere, um Gottes Willen, aber sie sie schaffen es jetzt auch nicht, nonstop Lösungen zu finden. Also da wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, sie einfach mal kommen zu lassen und dann vielleicht auch eben auf Konter zu setzen, eben mit Jamie Gittens oder wie sie dann auch alle heißen. Also das kann der Dortmund ja auch, und spätestens nach dem 0-2 musst du dann eigentlich schon sagen, okay, jetzt schlage ich vielleicht mal die Bälle aus, mache ich vielleicht mal einen anderen Spielaufbau, binde vielleicht auch Gregor Kobel nicht unbedingt immer ins Aufbauspiel mit ein, nicht zwingend auf jeden Fall, verschaff so ein bisschen Abhilfe, dass das Spiel einfach auch einfach mal 20 Meter weiter vor meinem Tor stattfindet, und da einfach die Fehlerquelle auch zu minimieren. Wäre natürlich sinnvoller gewesen. Also ich weiß nicht, klar, wir haben jetzt Jan Couto angesprochen, dann natürlich auch dieses hohe Aufrücken. Ich meine, das zweite und dritte Gegentor ist ja eigentlich genau gleich gefallen, nur eben dann von der anderen Seite jeweils.
Ja.
Wo hast du da die Probleme in diesen Situationen gesehen? Also klar, erst Gegentor, haben wir gesagt, geht auf Jan Kutos Kappe. Ich glaube, so klar und deutlich kann man das sagen. Du darfst den Ball nie so kurz klären.
Ja, denke ich schon.
Aber was ist beim zweiten und dritten Gegentor falsch gelaufen?
Naja, beim zweiten Gegentor ist es ja tatsächlich so gewesen, dass wieder mal, also Couto hängt da einfach auch mit drin für mich, auch bei diesem zweiten Gegentor. Weil wie gesagt, er fiel über die linke Leverkusener Angriffsseite, rechte Dortmunder Abwehrseite. Ist jetzt nicht der einzig Verantwortliche da gewesen. Und klar, Bayer Leverkusen hat, und das, wie gesagt, das kam ja nach dem Spiel zum Ausdruck, Bayer Leverkusen hat genau auf diesen Effekt gesetzt. Dortmund schiebt relativ weit raus. Wir bekommen Räume, speziell auf den Flügeln. Da verfügen sie über richtig gute und vor allen Dingen auch schnelle Spieler, wenn ich an Frimpong auf rechts denke. Aber entscheidend war eigentlich noch die linke Seite von Leverkusen in dieser Partie. Wenn du natürlich dann, so wie es da war, Tapsoba vor dem 0-2, Tapsoba mit diesem öffnenden Pass dann auf Hinkapi, der ganz, ganz viel Platz hatte, dann ist es fast auch schon zu spät, zumal dann die Innenverteidigung in dieser Besetzung, und das wurde für mich bei diesem 0-2 dann sehr deutlich, zumal die Innenverteidigung in dieser Besetzung keinerlei Automatismen hatte. Also Riasson und Yannick Lührs haben dann schlicht und ergreifend am langen Pfosten, am zweiten Pfosten aus Sicht von Hinkapi, der dann ja diese Flanke geschlagen hatte, schick übersehen. Und der hatte dann ja auch relativ wenig Mühe, um den Ball dann zum 2-0 für Bayer, ja, hat er ja fast über die Linie irgendwie gegrätscht. Das ist sicherlich zum Teil zu erklären mit der personellen Situation. Aber ich glaube, dass man sich diese grundsätzliche Frage dann stellen müsste. Und die grundsätzliche Frage lautet für mich, wenn ich doch weiß, wie die personelle Situation ist, wenn ich weiß, ich habe quasi kaum personelle Alternativen, ich spiele mit einer Vierer-Abwehrkette, jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, ob man, wie du es gesagt hast, Metscher nochmal zurückzieht. Andererseits, das haben wir ja auch schon mal erlebt in dieser Saison, das war in Mainz nach dem schnellen Platzverweis gegen Emre Can, ist er ja in die Innenverteidigung gerückt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. So. Und der andere Punkt ist natürlich auch der, dass du gerade, wenn du, sagen wir mal, eine etwas schwierige Abwehrformation, um es vorsichtig auszudrücken, aufbieten musst, dass du dann natürlich jemanden brauchst im zentraldefensiven Mittelfeld, der relativ ballsicher ist. Pascal Groß stand ja wegen der Sperre auch nicht zur Verfügung. Insofern, ich mache Schein überhaupt keinen Vorwurf im Hinblick auf die Aufstellung, die er da gewählt hat. Was heißt gewählt? Er hatte ja nicht mehr viel Wahl. Ich gebe einfach mal zu bedenken. Jetzt kann man natürlich sagen, super, der Müller, der kann sich da jetzt hinsetzen, da in seinem schönen sonnendurchfluteten Büro und wunderbar philosophieren, was man hätte besser machen können. Ja, genau so ist die Situation, aber das ist dann halt auch Aufgabe eines Kritikers, auch im Nachhinein, auch auf die Gefahr, vielleicht etwas als Besserwisser darzustellen. Eine bisschen durchdachtere Herangehensweise, ein bisschen weniger Risiko, beispielsweise auch im Spielaufbau. Also wenn ich Riasson und Lührs in der Innenverteidigung habe und ich habe einen Torhüter, dessen explizite Stärke ja jetzt nicht gerade das Aufbauspiel ist, der aber ein wichtiger Faktor ist, so wie der BVB aufbaut und der dann ja auch häufig angelaufen worden ist von den Leverkusern, die ja auch darauf spekuliert hatten, also den ein oder anderen langen, schmucklosen, schmutzigen Ball nach vorne mehr, den hätte ich mir da schon gewünscht. Und ich glaube, das wäre auch ratsam gewesen. Ich meine, unterm Strich, Manni, kann man sagen, du hast das Spiel 2-3 verloren. Du bist ja selbst nach dem 0-2 dann ja wiedergekommen mit dem Anschlusstreffer. Boah,
da dachte ich übrigens kurzzeitig, jetzt gehen sie komplett unter, wie wahrscheinlich ihr da draußen auch.
Absolut, absolut, ja, ja. Und es ist vielleicht ja auch was Wahres dran, wenn Nuri Sahin sagt, er hätte das Gefühl gehabt, dass an diesem Freitag gegen Leverkusen durchaus was möglich gewesen wäre, selbst in dieser personellen Situation. Da gebe ich ihm explizit recht, gebe aber zu bedenken, dann hätte man tatsächlich vielleicht in der ein oder anderen Situation etwas, was soll ich sagen, schmuckloser, zweckmäßiger operieren müssen, als man es dann tatsächlich getan hat. Denn wie du gesagt hast, und da bin ich ganz bei dir, Bayer Leverkusen hat sich wieder ab Anfang November richtig reingefunden in die Saison, nachdem Xabi da auch die Spieler mal so ein bisschen zur Brust genommen hat und gesagt hat, dass es eben nicht nur darum geht zu glänzen, sondern auch beispielsweise das Tor zu verteidigen, speziell die Zone vor dem Strafraum, aus der die meisten Gegentreffer entstehen. Das machen sie schon richtig gut, aber sie haben für mich Freiburg dieses 5-1 kurz vor Weihnachten mal ausgeklammert. Sie haben für mich noch nicht diese spielerische Leichtigkeit, genau, der vergangenen Saison.
Ne? Ja, absolut. Also gebe ich dir hundertprozentig recht. Und genau das ist ja auch das, was mir ein Stück weit fehlt beim BVB. Auch einfach mal zu sagen, ey, wir glänzen heute nicht, aber sie können das nicht. Ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen Zufall, ne? Ja. Ob's heute gut läuft, ob es schlecht läuft, ob sie gut spielen, ob sie schlecht spielen. Also da gibt's einfach überhaupt gar keine Konstante. Das ist einfach eine Überraschungstüte. Und deshalb frage ich mich auch, wenn du jetzt eindeutig gesehen hast gegen Leverkusen, okay, vielleicht wäre es einfach ein bisschen defensiver, ein bisschen zurückhaltender besser gewesen. Klar, jetzt morgen gegen Kiel bist du Favorit. Da ist auch völlig egal, wer auf dem Platz steht. Da musst du diese Herangehensweise wählen, dominant aufzutreten, mit Ballbesitz und dann natürlich vorne viel, viel gefährlicher werden, als das gegen Leverkusen war.
Ja.
Aber was machst du jetzt gegen Frankfurt beispielsweise? Es muss ja auch ein Learning daraus geben. Und ich weiß eben nicht, ob Nuri Sahin, ob die Mannschaft einfach diesen Schalter umlegen kann und sagen, ey, jetzt machen wir mal eine andere taktische Herangehensweise, jetzt versuchen wir es mal anders. Also das habe ich irgendwie in dem Jahr noch nicht so wirklich gesehen. Wir haben jetzt einmal dieses Realspiel, wo es in die andere Richtung gekippt ist. Jetzt hatten wir das Leverkusen-Spiel, wo gar keine Anpassung stattgefunden hat. Also kann die Mannschaft auch irgendwie umswitchen? Gibt es eine andere Herangehensweise, die Nuri Sahin da mal schnell aus der Schublade ziehen kann? Oder sagst du, boah, ich bin mir, oder bist du dir da auch unschlüssig? Weil ich bin's.
Ja, ist eine spannende, ja, also ich kann dir da auch jetzt keine schnelle Antwort liefern, weil wenn ich so die bisher gespielte Saison Revue passieren lasse, dann muss ich einerseits schon sagen, ja, der BVB hat's auch anders versucht. Erinnern wir uns an die ersten Spiele der Saison, unter anderem auch dieses Spiel, was es dann zu Hause gegeben hat. Ich meine, war das nicht sogar Eintracht Frankfurt?
Ja, das war Frankfurt.
Exakt, so. Und gegen Frankfurt hat er, wenn ich es richtig im Kopf habe, tatsächlich mit einer Dreierkette hinten gespielt, also mit drei Innenverteidigern. Wir auch so debattiert hatten, ja, ist das jetzt unbedingt sinnhaft, mit drei Innenverteidigern zu spielen? Ich kann mich noch erinnern, dass wir sogar eine Diskussion darüber geführt haben, ob er das vielleicht nur macht, weil er jetzt keinen dieser drei nominell sehr starken, prominenten Innenverteidiger enttäuschen wollte und auf die Bank setzen wollte mit Süle, Schlotterbeck und Waldemar Anton. Das Spiel war auch etwas holprig gegen Eintracht Frankfurt, überhaupt keine Frage. Ja. Nicht wenige sagen, ja, Borussia Dortmund sei eigentlich sogar die schlechtere Mannschaft gewesen. Aber ich habe da schon eine gewisse Zweckmäßigkeit heraus gesehen damals in der Aufstellung und vor allen Dingen in der personellen Grundformation, die Sahin da gewählt hatte. Und dann ist es halt so weitergegangen, dass man gemerkt hat, in dieser etwas defensiveren Spielweise gelingt es dir nicht, so richtig viele klare Tormöglichkeiten herauszuspielen. Das Spiel war auch nicht besonders spektakulär. Und dann hat er dann auch umgestellt. Dann hat er quasi beispielsweise auf diese offensiv stark weit herausrückenden Außenverteidiger gesetzt. Ich glaube, zu Hause das Spiel gegen Heidenheim war das erste, wo es dann so mal gemacht worden ist. Wo es dann allgemein auch sehr viel Lob gab, wo wir gesagt haben, genau, so, jetzt hat er die Formation gefunden, in der sich die Mannschaft wohlfühlt, in der Borussia Dortmund attraktiven Fußball spielt. Das ist ja auch die Richtung gewesen, in die Sahin hat immer gehen wollen. Ein weiterer Schlüsselpunkt, den hast du eben schon mal kurz erwähnt, glaube ich, ist das Spiel in Madrid gewesen, diese Umstellung auf Defensive, wo sich alle einig waren, dass das falsch gewesen ist. Ich glaube tatsächlich auch genauso wie du, dass das bei Sahin auch irgendwo was ausgelöst hat, weil er seitdem gesagt hatte, ja, also dieser Fehler wird mir nicht nochmal passieren. Ich werde vielleicht auch ein bisschen ohne Rücksicht auf Verluste diese offensive, auf Dominanz ausgerichtete Spielweise jetzt weiter verfolgen. Im modernen Fußball ist es so, dass du Antworten auf verschiedene Herausforderungen haben musst, die der Gegner dir nur einmal stellt. Und wenn du weißt, dass Bayer Leverkusen kommt und Bayer Leverkusen derzeit, die ja auch zunächst mal bestrebt waren, wieder ein bisschen an Sicherheit zu gewinnen, die ja nicht gut in die Saison gestartet sind, und diese Sicherheit holen sie sich jetzt auch durch eine etwas defensivere Herangehensweise, indem sie mehr auf Konter setzen. Wenn ich weiß, dass ich es mit dem Gegner zu tun habe, der genauso agieren wird, dann sollte ich ihm nicht unbedingt ins offene Messer laufen. Ja. Und das ist irgendwo auch passiert.
Ja, genau so war es, Olli. Und ich glaube, aus Dortmund-Sicht, und Nuri Sahin hat es ja auch heute schon durchklingen lassen, also die Hoffnung ist wahnsinnig groß, dass auch personell einfach wieder ein bisschen Verstärkung im Vergleich zum Leverkusen-Spiel in die Mannschaft kommt, wenn auch seine Hoffnung nicht allzu groß ist. Also ich hatte nach dem Spiel gegen Leverkusen schon mit ihm gesprochen, da hat er auch gesagt, naja, also denen ging's so schlecht, den Verteidigern, also wir reden natürlich von Nico Schlotterbeck, Emre Can, Waldemar Anton, Armin Benzebaini, die da gefehlt haben, Filippo Mane noch dazu gezählt, der jetzt auch noch kein gestandener Profi ist, aber ihr wisst alle, was ich meine. Bei denen sah es schlecht aus, bei denen sieht es nach wie vor nicht gut aus. Die Hoffnung ist zwar, dass irgendjemand von denen auf dem Platz stehen kann, wie gut dann natürlich ist natürlich die andere Sache, ne? Also du musst ja dann trotzdem mindestens 60, 90 Minuten da gehen, also das wird in Kiel trotzdem sehr, sehr schwierig. Dazu kommen jetzt eben auch noch, und Olli, das ist eigentlich Wahnsinn, ich weiß gar nicht, ob du dich erinnern kannst an die letzten BVB-Saisons, ob sie mal so viel Personalpech schon mal hatten. Also jetzt steht auch noch Karim Adeyemi auf der Kippe, Jamie Gittens steht auf der Kippe, Daniel Mahlen steht auf der Kippe, wenn gleich Donny Mahlen eh so gut wie weg ist. Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Also das nur kurz für euch. Also die Engländer sind offenbar bereit, die 25 Millionen Euro zu zahlen. Und der BVB scheint das mehr oder weniger abgenickt zu haben. Also es könnte sein, wenn wir fertig sind mit dem Podcast, dass es vielleicht schon offiziell ist, vielleicht auch erst morgen. Aber wir sind uns da, glaube ich, sehr, sehr sicher, dass da was passiert. Aber Olli, nochmal zurück zu meiner Frage. Also kannst du dich erinnern, dass sie schon mal so viele Ausfälle zu verkraften hatten? Ich meine, jetzt Leverkusen, das war doch Wahnsinn. Du hast, sag ich mal, 4 gestandene Profis, die aktuell ausfallen, und das sind alles Spieler, die in der Innenverteidigung spielen könnten.
Ja, also es gab immer mal wieder in verschiedenen Epochen sicherlich mal eine relativ hohe Anzahl von Ausfällen. Woran ich mich aber auch nicht so richtig erinnern kann, ist, dass tatsächlich bezogen auf einen Mannschaftsteil so viele Spieler ausgefallen sind. Und es ist ausgerechnet dann, wenn wir über die Abwehr reden, der Mannschaftsteil, bei dem wir gesagt haben, schon zu Saisonbeginn, und jetzt nicht nur du und ich, Manni, sondern eigentlich alle Journalisten, auch viele, viele Fans, viele von euch, von unseren Zuhörern, die uns ja auch Mails geschickt haben zu diesem Thema, mir gesagt haben, oh, das ist aber sehr, sehr gewagt, in dieser Besetzung in die Saison zu gehen. Also, wenn man jetzt Emre Can mal als Mittelfeldspieler verortet, dann hat man drei gelernte, gestandene Innenverteidiger für in der Regel vier Positionen. Also, was heißt vier Positionen, wenn du davon ausgehst, dass du die beiden Innenverteidigerpositionen doppelt besetzt haben willst, dann wird dir da schon einer fehlen. Mhm. Dann brauchst du schon Emre Can, den du dann zur Not halt von einer anderen Position zurückziehst. Plus, das Gleiche gilt ja auch dann trotz der Verpflichtung von Couto für die Außenverteidigerposition. Ja. Das ist etwas, was sehr gewagt war. Du spielst Champions League, du hast dann ja auch nach Saisonende diese FIFA-Club-WM in den USA, die du spielen musst, die ja, man kann jetzt über den sportlichen Wert dieser Veranstaltung streiten, aber die für den Verein ja sehr, sehr wichtig ist unter wirtschaftlichen Aspekten. Und das bedeutet natürlich auch, gucken wir uns den Saisonkalender an, du hast eine Mini-Winterpause. Das heißt, es ist auch schwer, dann tatsächlich irgendwie dich zu regenerieren. Du hast eine Mini-Winterpause und es geht dann quasi gleich nach Saisonende zu dieser Club-WM. Und wenn wir jetzt mal die Nationalspieler nehmen, dann müssen wir sagen, die haben im vergangenen Sommer ja noch Europameisterschaft gespielt. Also es gibt tatsächlich, finde ich, kaum Gründe zu sagen, so wie es der BVB damals entschieden hat im vergangenen Sommer, ja, wir gehen mit dieser personellen Besetzung in die Saison, was die Defensive angeht. Ja. Und da muss mir auch keiner kommen mit Durchlässigkeit für junge Spieler. Ja, das ist ein Argument. Ja, Kabar und Lührs haben jetzt gespielt. Nur eine Bundesliga-Saison läuft ja jetzt nicht so, wie du dir das wünschst. Also sagen wir mal so, du hättest es möglicherweise sogar auch schadlos überstanden, wenn du jetzt an diesem Freitag halt nicht gegen Leverkusen gespielt hättest, sondern gegen einen vielleicht etwas schwächeren Gegner. Ja. Ist aber kein Wunschkonzert und es ist so. Und für den BVB ist es natürlich ein großes, großes Problem, dass du, warum auch immer, jetzt kann man natürlich sagen, man muss das Leverkusen-Spiel ein Stück weit aus der Wertung nehmen wegen der Personalsituation. Aber es ist ein weiteres Spiel, in dem du die Punkte nicht eingefahren hast. Und ich meine, wir müssen einfach nur auf die Tabelle schauen. Du bist punktgleich mit Werder Bremen. Und das sagt einiges.
Ja, und Vereine wie Mainz und Freiburg stehen vor dir in der Tabelle. Also das sagt sogar noch viel mehr. Also du sagst es so. Ey. Und ich glaube, intern werden sogar Themen hart analysiert. Ich glaube, dass sie da auch hart mit sich ins Gericht gehen und schon auch wissen, an welchen Punkten es vielleicht hapert. Aber nichtsdestotrotz, du sagst es, stehst du halt auf dem 8. Tabellenplatz, 5 Punkte. Ja. Rückstand auf deine, und das fand ich heute auch ganz interessant, Minimalziel der Champions League, ne? Das ist jetzt kein, da wollen wir hin, sondern, also das muss es mindestens sein, und das ist ja auch nicht mal der Anspruch, dass du Vierter wirst, sondern du hast das zweithöchste Budget in der Bundesliga, du möchtest eigentlich, auf dem Papier müsstest du die zweitbeste Mannschaft sein, in Deutschland bist du aber nicht und bist irgendwie auch weit davon entfernt, also also gerade läuft da ganz, ganz viel nicht. Zu dem Thema hat sich Nuri Sahin heute auch auf der Pressekonferenz geäußert, wie er denn die aktuelle Situation so einschätzt. Hier hören wir den Cheftrainer.
Wir sind uns der Lage bewusst, aber es ist ja auch so, ich will mich jetzt auch nicht um Kopf und Kragen reden, aber gefühlt ist ja nach jedem Spieltag reden wir über was Neues. Gewinnen wir, reden wir über was Neues. Verlieren wir, reden wir über was Neues. Dass wir über ein Minimalziel am Ende der Hinrunde über ein Minimalziel reden, zeigt ja schon, dass wir einiges nicht richtig gemacht haben. Ja, das muss jedem bewusst sein. Das muss auch unseren Fans bewusst sein und uns bewusst sein. Das ist uns klar, dass wir viel besser, viel mehr Ergebnisse erzielen müssen, dass wir viel besser Fußball spielen müssen oder konstanter besser Fußball spielen müssen. Das ist uns klar. Und mir tut das ja am meisten leid, dass wir am 17. Spieltag oder vor dem 17. Spieltag über Minimalziele reden müssen. Und daran gilt es. Und da müssen wir alle gemeinsam durch, damit wir in der Zukunft nicht über solche Themen reden. Damit wir nicht am 17. Spieltag über Minimalziele. Und diese Einstellung muss sich auch irgendwann mal ändern, weil seit Jahren reden wir über Minimalziele, Leider. Und dafür bin ich natürlich auch verantwortlich in der jetzigen Situation. Aber ich bin auch der Verantwortliche, der dafür sorgen muss, dass wir irgendwann wieder diesen Schritt gehen, dass wir über solche Themen nicht mehr reden als Borussia Dortmund. Und da stehe ich mit Kopf und Kragen und versuche jeden Tag da anzuknüpfen. Davon können Sie ausgehen, ja.
Ja, ein schon etwas geknickter, logischerweise geknickter Nuri Sahin, den wir da eben gehört haben. Ja, überhaupt keine Frage, nehme ich ihm auch absolut ab, dass er darunter, und so hörte sich das für mich auch an, fast schon leidet, was der Output in der Bundesliga bisher gewesen ist, seitdem er Cheftrainer ist. Tatsächlich muss man sagen, es gibt viele verschiedene Gründe dafür, dass der BVB in dieser Saison seinen Ansprüchen deutlich hinterherhinkt in der Liga. Es gibt ein paar Gründe, über die wir auch schon in der Vergangenheit gesprochen haben, als der Trainer noch nicht Sahin hieß, sondern noch Edin Terzic geheißen hat. Auch da gab es ja diese Diskrepanz zwischen, zumindest in der vergangenen Saison, zwischen den internationalen Spielen und den Bundesligaspielen. Auch da gab es dann immer wieder Spiele, wo man nicht ganz zu Unrecht diese Mentalitätsfrage hat stellen können. In dieser Saison für mich neu dazugekommen ist tatsächlich diese Frage, die immer mehr an Bedeutung gewinnt, was die personelle Zusammensetzung des Kaders angeht. Und damit meine ich nicht mal unbedingt, sagen wir mal, die Qualität einzelner Spieler. Ich bleib dabei nach wie vor. Ich glaube, dass die Verpflichtungen, die man im vergangenen Sommer getätigt hat, Koto setze ich jetzt mal in Klammern, aber das hatte ich ja eben auch gesagt, da kann es tatsächlich sein, dass der noch Zeit braucht, aber dass grundsätzlich die Verpflichtungen richtig sind. Auch Koto ist möglicherweise eine perspektivisch unverändert richtige Verpflichtung. Das Problem ist nur, wenn du so jemanden holst und der schlägt dann beispielsweise nicht, wie erinnern wir uns ein Jahr zurück, als unter anderem Ian Maatsen gekommen ist, der dann sofort eingeschlagen hat. Und da hat man sich beim BVB darunter, glaube ich, verleiten lassen, vor diesem Hintergrund der Erfahrung mit Maatsen, dass sie gesagt haben, den haben wir damals geholt und der war sofort da und der war sofort ein ganz, ganz wichtiger Mann, speziell übrigens auch für den Spielaufbau, über den wir eben ja schon mal gesprochen haben. Da hat man dann gesagt, ja gut, wenn das, also ich stelle das sehr vereinfacht dar, wenn das bei dem so gut geklappt hat und der uns auf Anhieb hat helfen können, dann wird das dieser Jan Koto auch tun. Nee, ist halt nicht so. Also, und es gibt halt immer wieder diese Beispiele bei einer Einkaufspolitik. Denken wir zurück, Rami Benzebaini, schmerzlich vermisst derzeit. Als Rami Benzebaini kam, kam von ihm lange Zeit nichts. Das sieht ja jetzt in dieser Saison deutlich besser aus. So, und solche Fälle hast du immer mal wieder. Dann dauert es halt eine Zeit. Und deshalb wäre es umso wichtiger gewesen, dass man sagt, man stellt sich gerade im Defensivbereich, das ist das Fundament des Spiels einer jeden Mannschaft, gerade im Defensivbereich stellt man sich da ein klein wenig breiter auf. Hat man nicht getan, ja Manni, und jetzt ist man dabei, so habe ich das auch so ein bisschen rausgehört heute auf der PK, diesen Fehler zu korrigieren.
Ja, ne? Also ich habe es genauso rausgehört. Ihr könnt euch auch mal ein Bild davon machen, ob ihr in den Sätzen von Nuri Sahin das Gleiche raushört. Hier kommt er nämlich nochmal und da geht es genau eben um diese personelle Situation.
Ja, wie gesagt, es wäre jetzt falsch von mir, irgendwelche Infos rauszugeben, weil ich noch nicht genau weiß, in welche Richtung es gehen wird. Ich weiß, dass Bewegung drin ist und mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber klar, über die ganze Saison hinweg hat mit all den Verletzten, dass dann immer das Thema mit der Kaderbreite ist, ist klar. Und wir analysieren ja auch, wir sprechen auch und wir werden uns da schon unsere Gedanken machen, ja.
Ja, wie zuvor schon angesprochen, hat sich Nuri Sahin natürlich über diverse Namen, er wollte sich natürlich nicht äußern, aber trotzdem sickert da ja die eine oder andere Nachricht durch. Also ich glaube, feststeht, wir hatten es da vorher schon angesprochen, Donny Malen wird den Verein verlassen, da ist Bewegung in der Sache. Ich glaube, wenn das schon ein Cheftrainer sagt, kann man da schon relativ sicher sein, dass da noch was passiert. Wir gucken natürlich, ich glaube, in 2 Stunden ist Abflug Richtung Kiel schon. heute. Müssen wir mal beobachten, ob er tatsächlich mit am Flughafen dann tatsächlich auch ist oder tatsächlich schon auf dem Weg Richtung London ist, der gute Donny. Und dann gibt es noch, wir hatten ja letzte Woche auch schon über den ein oder anderen Namen gesprochen. Da war es McAtee, zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Ja. Aktuell noch so in der Schwebe. Also ist, glaube ich, immer noch einer von mehreren interessanten Namen. Aber wie sich das natürlich für so ein Transferfenster gehört, hat der Verein wahrscheinlich 20, 30 Namen auf der Liste, die ihr ganz spannend findet. Bei einem Olli muss man aber sagen, das könnte zumindest, wenn man so aufs Papier guckt, ja, passen. Eigentlich wie die Faust aufs Auge. Hier ist nämlich unser Gerücht der Woche.
Gerücht der Woche.
Ja, in der Tat. Da gibt es einen, der könnte zumindest auf dem Papier, wenn man sich so ein bisschen mit seinem Werdegang, mit seiner Vita beschäftigt, einige Probleme, die Borussia Dortmund aktuell hat, gut abdenken. Die Rede ist von Renato Vega. Übrigens auch bekannt in der Bundesliga schon. Er hat mal eine Halbserie beim FC Augsburg gespielt in der Saison 2022-23.
Ja, also bitte, wenn du beim großen FCA schon gespielt hast.
Eben, ja gut, dadurch kennt er zumindest die Bundesliga, sagen wir mal so.
Ja,
ne?
Das war jetzt auch mehr ironisch. Er ist ja auch noch ganz, ganz jung. Olli, ich habe dich unterbrochen.
Ja, kein Problem. Ja gut, also ein paar Facts zu Renato Vega. 1,90 Meter groß und er kann, und das macht ihn halt so interessant für den BVB, sowohl links als auch Innenverteidiger spielen. Und das wären dann gleich zwei Problemzonen, die Nuri Sahin derzeit zu bearbeiten hat. Ist relativ neu beim FC Chelsea und ich finde auch das ist etwas, das spricht eigentlich für ihn. Er ist im vergangenen Sommer dorthin gewechselt und hat, und das kann nicht jeder Neuzugang vom FC Chelsea behaupten, immerhin schon etwas über 1000 Einsatzminuten absolviert. Dort vielfach werden die ja, wenn der FC Chelsea, der glaube ich mehr oder weniger so eine eigene Abteilung nur für Leihspieler hat oder für neue Spieler, die man gar nicht gebrauchen kann eigentlich. Das spricht schon mal für ihn. Hat meistens in der Conference League dort gespielt. Zuletzt auch war er dabei bei diesem 2:0 Sieg beim FC Heidenheim. Also Fakt ist, dass Vega tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass er halt sowohl innen als auch links außen spielen kann, dem BVB sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde. Und ich bin mal gespannt, ob die beiden Vereine da zueinander finden.
Ja, eigentlich Wahnsinn, ne, wenn du dir das vorstellst, FC Chelsea hat irgendwie 33 Spieler im Kader. Das ist schon komplett absurd. Und der Mann, Renato Vega, hat einfach einen Vertrag. Das habe ich so auch tatsächlich jetzt noch nie gelesen. Er kam ja im Sommer aus, ich meine Basel, oder?
Basel, genau.
Genau, aus Basel. Und hat bei Chelsea einen Vertrag bis Sommer 2031 unterschrieben. Also 7 Jahre einfach mal. Also das habe ich wirklich noch nie gehört.
Ja, das gibt's beim FC Chelsea, speziell beim FC Chelsea, aber auch bei Manchester City häufiger.
Ja.
Und das hat einen ganz interessanten, ich habe mal vor, das ist mittlerweile, glaube ich, ein Jahr her, habe ich tatsächlich eine Geschichte über den FC Chelsea gemacht und weil mir genau das auch aufgefallen ist. Also es gibt viele Spieler beim FC Chelsea, die Verträge haben, die unfassbar lang dotiert sind. Der Grund ist schlicht und ergreifend der, wenn du einen Spieler für eine derartig lange Zeit unter Vertrag hast, dann kannst du die Ablösesumme, die du bezahlt hast, steuerlich auf diese einzelnen Jahre verteilen, was die Abschreibung angeht. Krass. Und damit würdest du sozusagen auch dieses Financial Fair Play, dass du nicht mehr ausgeben darfst, als du aus dem operativen Geschäft, also sprich Transfer, Erlöse, Sponsoring, Zuschauer, Einnahmen, TV-Einnahmen etc. einnimmst, dadurch kannst du dieses Financial Fair Play ein klein wenig umgehen. Das ist ein Trick, auf den gerade die großen Engländervereine, ich habe in der vergangenen Woche habe ich mit Peter Niemeyer gesprochen, dem Sportdirektor von Werder Bremen. Und die hatten sich ja einen Spieler von Manchester City jetzt zur Rückrunde ausgeliehen. Und der sagt, es ist so, dass diese großen Vereine wie Man City oder auch der FC Chelsea jetzt im Fall von Renato Vega und Borussia Dortmund tatsächlich im Verein eine eigene Abteilung haben, die sich nur kümmert darum, dass Spieler innerhalb Europas immer wieder verliehen werden, teilweise immer wieder neu verliehen werden. Also das ist so, ich weiß es nicht. Das ist, man kann fast schon sagen, krank, aber ja, so funktioniert halt das Fußballgeschäft da. Und diese, ganz kurzer Exkurs gleich zu Ende, und diese ungewöhnlich lange Vertragslaufzeit, das ist auch so eine spitzfindige Spielart, schlicht und ergreifend, um das Financial Fair Play zu umgehen.
Ja, das ist krass. Das ist überaus interessant, aber auch wirklich komplett absurd. Also als Verein hast du ja dann, so wie jetzt der FC Chelsea da sagt, naja, wir holen uns mal die besten Spieler zusammen, dann gucken wir, einer von den 10, 15 wird sich schon irgendwo in der Ferne ganz gut entwickeln und dann ist er vielleicht ein Kandidat für uns, und davor nicht. Als Spieler gehst du da ja auch irgendwie auch ein Risiko ein, ne? Die locken natürlich wahrscheinlich mit einem nicht so schlechten Gehalt, dann steht da ein ganz guter Name auch in deinem Lebenslauf, dann überlegst du es dir wahrscheinlich schon als Nachwuchsspieler. Und Und da ist ja natürlich immer der Glaube und die Hoffnung dabei, dass du tatsächlich den Durchbruch direkt auf Anhieb schaffst. Aber das schaffen halt die wenigsten. Ne? Und deshalb
definitiv
hat der FC Chelsea einfach viel zu viele Spieler und ist deshalb auch sehr interessiert, Spieler abzugeben. Und deshalb baggert der BVB da auch so ein kleines bisschen, ist interessiert. Im Raum steht eine Leihe bis zum Saisonende mit einer Kaufoption. Ja. Ich glaube, das ist in Dortmund dann mittlerweile auch sehr, sehr wichtig, dass du eben auch was längerfristig von dem Spieler hast, weil es soll ja auch wieder was wachsen, was entstehen und so weiter. Das Potenzial sehen die Verantwortlichen offenbar in Vega. Da dürfen wir gespannt sein, ob sich da was tut. Aber fest steht, ich glaube für uns beide, Olli, es sollte sich auf jeden Fall noch etwas tun. Sonst kann das auch mal ganz schnell eine Saison dann auch zum Vergessen werden, ne?
Ja, definitiv, definitiv. Ganz kurz, um das, falls es den einen oder anderen nochmal, der jetzt irgendwie sagt, was ist das denn für eine irre Geschichte mit diesem riesigen Kontingent von Spielern bei den englischen Spitzenvereinen, die dann immer nur verliehen werden. Dieser Neuzugang von Werder Bremen, Issa Caboret, ist ein Nationalspieler aus Burkina Faso, ist 23 Jahre alt gerade mal. Der ist tatsächlich verpflichtet worden von Manchester City erst im Sommer 2022, ist direkt weiterverliehen worden an Olympique Marseille, dann an Luton Town, dann an Benfica Lissabon und jetzt an Werder Bremen. Das ist irre. Den hat Chelsea gekauft, Manchester City gekauft, ohne irgendeinen Bedarf an diesem Spieler zu haben. Aber das nur noch mal am Rande. Kommen wir zurück zum BVB, Manni.
Ja. Olli, morgen gegen Kiel, egal wer auf dem Platz steht, ein Dyer ist, glaube ich, Pflicht, und das ist keine Phase, sonst kann es ganz schnell ungemütlich werden für alle Beteiligten, aber das sollte doch drin sein, oder? Auch wenn es ungemütlich wird.
Ja, natürlich. Also wobei man sagen muss, reden wir mal kurz über Holstein Kiel. Natürlich denkt da jeder, egal wie die personelle Besetzung von Borussia Dortmund ist, da muss ein Dreier drin sein. Und er müsste eigentlich auch drin sein, denn sagen wir mal so, Holstein Kiel ist eine Mannschaft, die logischerweise sich sehr, sehr stark nach der Decke strecken muss in der Fußball-Bundesliga, weil sie schon, finde ich, auch wenn sie aktuell nicht Tabellenletzter sind, die Mannschaft sind mit dem geringsten spielerischen Potenzial in der ersten Liga. Damit will ich Ihnen jetzt nicht zu nahe treten. Was die aber haben, ist eine unfassbar gute Einstellung. Also ich habe sie jetzt am Samstag in Freiburg gesehen. Wieso ich an dieses Spiel gekommen bin, weiß ich auch nicht. Ich war jedenfalls da, Freiburg gegen Holstein Kiel. Und sie waren relativ gut drin im Spiel, haben dann zwei relativ, sagen wir mal, blöde Gegentore gekriegt. Das erste war ein Eigentor, das zweite war dann ein Traumfreistoß von Christian Günther. Und sie haben trotzdem nie nachgelassen. Selbst als dann die Freiburger das 3-0 gemacht haben, Mitte der zweiten Hälfte haben sie sich immer noch nicht aufgegeben und haben dann einen furiosen Schlussspurt hingelegt, wo sie noch zwei Tore gemacht haben. Mhm. Und wenn das Spiel etwas länger gedauert wäre, hätten die da tatsächlich einen Punkt geholt. Also das ist eine Mannschaft, die hat nichts zu verlieren. Das ist eine Mannschaft mit einer Top-Einstellung. Also Borussia Dortmund sollte wirklich gewarnt sein, zumal da auch im Stadion gut was los sein dürfte. Ja. Also die Fans stehen bedingungslos hinter Holstein Kiel dort. Also sagen wir mal so, die Fallhöhe für Borussia Dortmund ist richtig groß.
Ja, die ist enorm. Und für die Kieler ist das natürlich nach dem Spiel gegen die Bayern auch so ein Highlight-Spiel natürlich, ne, in dem Jahr. Ich glaube, da glauben jetzt nicht so viele gerade unter den Fans daran, dass sie nächstes Jahr auch noch in der Bundesliga spielen. Von daher genießen die, glaube ich, und ich glaube, diese Leichtigkeit so ein Stück weit und natürlich auch trotzdem dieser Kampfgeist und so weiter, der ist A, unfassbar ungemütlich, Flutlichtspiel auswärts, wir wissen, so glorreich bei der BVB in der Ferne noch nicht unterwegs in der Saison, Wolfsburg-Spiel mal ausgeklammert, wo man zumindest gewonnen hat, immerhin kurz vor Weihnachten und da so ein bisschen den Druck rausgenommen hat, aber so oft haben sie es eben noch nicht unter Beweis gestellt und ja, da müssen drei Punkte her, das ist ganz klar, weil am Freitag geht es dann auch schon direkt weiter, also wirklich Schlag auf Schlag dann in Frankfurt und die haben ja auch den einen oder anderen vermutlich vorne drin, der auch nicht so schlecht ist und da werden hoffentlich wieder ganz, ganz schnell alle wieder gesund und sind dann dabei. Olli, du bist, glaube ich, nicht in Kiel mit dabei, ne? Genauso wie ich, wir sind dann vermutlich in Frankfurt.
In Frankfurt bin ich auf jeden Fall, ja. Denn das tatsächlich ist ja auch, ich glaube schon, dass dieses Frankfurt-Spiel ein richtungsweisendes sein wird. Du hast es da ja auch mit einem direkten Konkurrenten um die Saisonziele, um dieses Minimalziel zu tun.
Ja.
Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, wie Borussia Dortmund sich da aus der Affäre ziehen wird. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die personelle Situation jetzt im Hinblick auf Kiel, weiß ich nicht genau, das hörte sich jetzt nicht unbedingt so danach an. Also es kann sein, dass der ein oder andere zurückkommt. Dafür gibt's jetzt den ein oder anderen Neuerkrankten. Karim Adeyemi übrigens, den hat's ja jetzt auch noch grippetechnisch erwischt.
Ich habe ihn aber noch gesehen heute. Er ist mit dem Auto auf jeden Fall aufs Trainingsgelände gefahren. Wie viel er da trainiert hat, ich glaube, die Maßnahmen sind ja auch sehr, sehr verschärft worden. Also
das ist krass.
Da wird jetzt nicht mehr die Hand gegeben. Da gibt's nur noch Kleingruppentraining und kürzere Analysen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend heute. Ich will dieses Unwort gar nicht in den Mund nehmen, aber das versetzt einen ja schon wieder an die Zeiten von 2020 bis 2022.
Absolut.
Also das ist schon krass.
Definitiv. Ist vergleichbar, kann man sagen, was den Maßnahmenkatalog angeht. Es hat jetzt auch, das hat Nuri Sahin ja gesagt, sagen wir mal, logistisch, reisetechnisch ein paar Konsequenzen gegeben, jetzt wie dieser Kiel-Trip geplant wird. Also da wird wahrscheinlich, und da sind wir ja wieder bei der Corona-Zeit, was diese Maßnahmen angeht, es wird wahrscheinlich auf Abstände geachtet, Besprechungen werden knapper gehalten. Also die Situation ist personell extrem angespannt bei Borussia Dortmund und ich glaube, dass sie das jetzt auch am Dienstag in Kiel sein wird. Ist ja auch das frühe Spiel, Anstoß ist schon 18:30. Dann aber so die Hoffnung zumindest ja auch von Nuri Sahin, dass es gegen Eintracht Frankfurt dann ein wenig besser aussehen wird personell. Schauen wir mal, was bis dahin passiert. Schauen wir natürlich auch mal, was bis dahin dann, sagen wir mal, transfertechnisch passieren wird. Wann jetzt möglicherweise tatsächlich grünes Licht, ich gehe jetzt eigentlich davon aus, dass es das bald geben wird, in Sachen Donny Malen geben wird. Da muss man dann ja auch noch gucken, ob der jetzt beispielsweise in Kiel überhaupt noch zur Verfügung steht. Wann das dann richtig über die Bühne geht. Sprich, auch wann dann tatsächlich mit Verstärkung zu rechnen sein wird.
Ja, so ist es, Olli. Und deshalb versuchen wir natürlich auch wieder fit zu werden oder gar nicht erst groß krank zu werden.
Das ist das Allerbeste.
Von daher, Olli, dir und euch da draußen natürlich auch, wenn ihr ein bisschen angeschlagen seid, wenn die Nase ein bisschen läuft, wenn der Hals kratzt, auf jeden Fall schon mal gute Besserung. Ich werde mir jetzt gleich nochmal einen frischen Ingwertee aufsetzen, Olli. Das ist wirklich meine Geheimrezeptur.
Sehr lobenswert.
Die wirkt, ich nehme es mir ja auch immer vor, auch mal den zu trinken und mir zu machen, wenn ich nicht krank bin, aber da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ich finde, das schmeckt einfach schon so nach krank sein und da habe ich einfach keinen Bock, wenn ich gesund bin.
Aber so ist das. Ich meine, wir könnten auch einen Gesundheitspodcast machen. Ich hatte in der vergangenen Saison, also vergangenen Saison, in der vergangenen Woche hatte ich Rückenprobleme. Die habe ich so ungefähr einmal im Jahr. Und immer wenn ich die habe, fange ich an, eine spezielle Rückengymnastik zu machen. Ja. Und dann stellt sich relativ schnell Besserung raus. Und mein Arzt sagt mir, Herr Müller, das ist doch ganz klar. Machen Sie die immer und Sie kriegen die Rückenprobleme gar nicht mehr. Mhm. Und habe ich jedes Mal geantwortet, das ist eine gute Idee. Aber in dem Augenblick, wo es mir dann wieder besser geht, stelle ich meine gymnastischen Bemühungen auch meistens relativ schnell ein. Ne?
Ich glaube, das ist tatsächlich nur menschlich, Olli. Aber ja, wir vielleicht geloben wir Besserung, vielleicht machen wir auch genauso weiter.
Wahrscheinlich vielleicht lassen wir es besser, ne? Ja, genau. Mit Rücksichtnahme auf unsere Glaubwürdigkeit.
Ja, das stimmt. Na gut, dann Olli, gute Besserung, werd mir nicht krank, dann sehen wir uns spätestens Freitag.
Ebenfalls.
Euch da draußen eine gute Woche und wir hören uns dann nächste Woche nach zwei Bundesligaspielen, wo der BVB dann hoffentlich nicht mehr nur Achter ist und aus schwarz-gelber Sicht auch vielleicht weniger als 5 Punkte Rückstand auf dieses Minimalziel Champions League dann hat.
Ja, es wäre schon ganz gut, wenn man gerade jetzt auch diese Phase, in der es personell sehr, sehr eng ist, überhaupt keine Frage, wenn man in dieser Phase es zumindest schafft, den Abstand gegenüber den Mannschaften, die vor dem BVB stehen, nicht noch größer werden zu lassen, um dann eine Basis zu haben, vielleicht doch nochmal angreifen zu können. In Richtung Spitzengruppe. Wir werden es erfahren, früher oder später. Und ja, in dem Sinne schließe ich mich Herrn Manfred Sedelbauer an und sage euch allen eine schöne Woche. Bis dann.
Ciao.